Guten Morgen. Na, wie ist es? Wie ist die Lage? Gut, warm. Das ist wahr. Aber hier drin ist schön, finde ich. Oder? Ja, ich freue mich. Gott ist groß, Gott ist gut, Gott hat einen Namen. Wir haben letzte Woche durchgestartet mit unserer neuen Predigtserie über den Sommer. Gott hat einen Namen. Und letzte Woche hat Mara gepredigt. Und sie hat mehrmals einen Satz gesagt. Wer weiß sie noch? Wer war alles da? Oh, okay, na gut. Ich erinnere euch mal, gar kein Problem. Können wir nachher 5 € dafür geben. Oder einen Kaffee. 400 mal Kaffee. Wie du Gott siehst, bestimmt über dein ganzes Leben. Das war der Satz. Wie du Gott siehst, bestimmt über dein ganzes Leben. Was du für eine Vorstellung von Gott hast und was du denkst, wie er ist, das wird sich auf alles auswirken. Egal, ob du Atheist bist, ob du Christ bist, ob du Buddhist bist, ob du Muslim bist, so wie du über Gott denkst, das hat eine Auswirkung für dein ganzes Leben. Es entscheidet darüber, wie du mit dir umgehst, wie du mit anderen umgehst, wie du dein Leben anpackst und wie du auch mit Herausforderungen umgehst. Wenn du zum Beispiel glaubst, Gott ist herrisch, Gott ist neidisch, Gott ist rachsüchtig, das ist ein autoritärer alter Mann, der sitzt da auf seinem Thron, dann wird das definitiv Auswirkungen haben, genauso wie wenn du glaubst, dass Gott einfach eine Energie ist, die uns vereint, der alles vergebend ist, der alles toleriert, dann hat es auch Folgen, wie du dein Leben lebst. Und neben diesem Satz hat Mara auch einen Vers genannt und um den wird sich auch diese ganze Predigtserie drehen und ich frische das auch für euch nochmal auf, da könnt ihr mir nochmal 5 € geben. 2. Mose 34, 6-7. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Gut, das schallert uns dann erstmal weg. So, aber den zweiten Teil, den werde ich zum Beispiel nicht mit euch machen, da bin ich ganz froh drum, aber ich darf heute den ersten Teil mit euch besprechen. Und vielleicht wisst ihr auch nicht, woher dieser Satz überhaupt kommt. Und zwar ist das ein Satz, den Gott selber über sich spricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig zum Anfang zu wissen, dass das nicht ist, was Menschen zu ihm sagen, sondern was Gott selber über sich sagt. Mit diesem Hintergrund gehen wir mal rein. Und die Frage ist natürlich, okay, warum ist denn dieser Vers überhaupt so wichtig? Warum müssen wir eine ganze Predigtserie drüber machen? Und ich glaube, es ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir nicht so über Gott denken, wie er wirklich ist, dann haben wir ein Problem. Und hier sagt er uns ganz deutlich, wie er ist. Das ist einer der wenigen Verse, wo Gott wirklich ganz klar und deutlich sagt, hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, so bin ich. Los geht's. Und ich möchte gerne mal diesen ersten Teil, wie gesagt, heute mit euch angucken. Und da gehen wir einfach gleich rein. Seid ihr bereit? Gut, Gott sagt, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, dass Gott barmherzig ist, ob du mit Barmherzigkeit zu viel anfangen kannst. Aber Gottes grundlegendes Gefühl dir gegenüber, mir gegenüber, uns gegenüber ist Erbarmen. Und im Hebräischen heißen die Worte, die dort stehen, für barmherzig und gnädig, ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht ganz so peinlich aus, Rahum, Hanun. Und sie stehen nebeneinander, um sich quasi gegenseitig zu erklären. Und das erste Wort bedeutet mitfühlend, also Rahum bedeutet mitfühlend. Und in der tieferen Bedeutung, wir haben viele Mamas heute hier, das drückt das Gefühl aus, was eine Mutter ihrem Baby entgegenbringt. Und ihr Mamas könnt es nachempfinden, das ist ganz schön deep, oder? Das ist ein sehr tiefes Gefühl. Und wie krass ist es zu wissen, dass Gott genau das für uns empfindet und sogar noch mehr. Also in gesteigerter Form quasi. Gott empfindet das gleiche Gefühl wie eine Mama, die ihr Kind anschaut. Mitgefühl, Liebe. Gott hat Rahum mit uns, hat Erbarmen mit uns, hat Mitgefühl mit uns, wie eine Mama mit ihrem Kind. Und wir lesen auch in Matthäus 7, 9-11, da sagt Jesus, würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Es ist nur ein kleiner Abriss, aber nimmt genau diesen Gedanken auf, dass Gott uns ansieht, wie eine Mutter ihr Kind, wie Eltern ihr Kind anschauen. Und wenn du ein Kind hast, dann verstehst du auch, dass diese Liebe, die du empfindest, dieses Mitgefühl, dieses ja einfach unbeschreibliches Gefühl, was du für dein Kind empfindest, dass du alles für dein Kind tun würdest. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, da hat jemand gesagt, hey, egal, auch wie schlecht sich meine Kinder benehmen, wenn die in Gefahr sind, und wenn irgendwas ist, selbst was Kleines, ich mache ja alles, damit es meinem Kind wieder gut geht. Alles. Und das fand ich total krass. Ich selber habe ja noch keine Kinder, aber ich kann nur das ist so ein Abbild von dem, glaube ich, empfinden, nachfühlen, wie das sein muss, wenn man ja, dieses Gefühl hat seinem Kind gegenüber. Und wenn wir das schon so krass für unsere Kinder empfinden, wenn wir schon denken, ne, ich will alles für dich tun, wie viel mehr hat Gott Rahum, hat Gott Erbarmen mit uns? Dieses Mitgefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht kommst du von dem Hintergrund, du hast nicht das Gefühl, Gott ist wirklich liebevoll, Gott ist nicht mitfühlend. Vielleicht hast du auch ein Elternhaus, wo das nicht der Fall war, dann will ich dir sagen, Gott ist der beste Vater. Und Gott hat dieses Mitgefühl, hat eine tiefe Liebe für dich, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Wenn es bei uns Menschen schon so doll ist, wie unendlich mehr ist es bei Gott für uns. Und Rahum ist ein Gefühlswort. Und das andere, was für gnädig steht, also Hanun, übersetzt, das bedeutet Gnade oder Gunst erweisen. Und das ist ein Aktionswort. Also wir haben Rahum als Gefühlswort und dann haben wir Hanun, das ist ein Aktionswort. Und das bedeutet, dass man jemandem zur Hilfe kommt, der in Not ist. Das heißt, wenn wir diese Worte zusammenpacken, das heißt, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir zu einem Gott, dem wir wichtig sind, der für uns empfindet wie eine Mutter für ihr Kind. Und wir kommen zu einem Gott, der handelt, der handlungsfähig ist, der uns helfen will, der aktiv an unserem Leben beteiligt ist und an unserer Situation etwas ändern möchte. Gut, das ist jetzt schön und gut, wenn wir das für uns hören, oder? Wenn wir wissen, hey, Gott ist barmherzig mit uns, er hat Mitgefühl. Aber Gottes Barmherzigkeit ist ein Stück weit irgendwie auch verrückt für uns zu verstehen. Vielleicht ist das für dich auch so ein neuer Gedanke zu hören, hey, Gott ist auch dynamisch mit uns Menschen, Gott ist beweglich mit uns Menschen. Weil seine Barmherzigkeit geht sogar so weit, dass er auf uns Menschen reagiert. Das heißt, wenn ein Mensch umkehrt, wenn Umkehr geschieht, wir nennen das auch Buße, dann bewegt es Gottes Herz und er erbarmt sich. Und vielleicht ist das für dich ein neuer Gedanke, ein Gott, der dynamisch ist. Vielleicht hast du das auch gelernt, hey, das ist alles festgesetzt, es ist starr, Gott ist, wie er ist und es bleibt, wie es bleibt. Aber eine der berühmtesten Geschichten, die wir in der Bibel finden dazu, die auch dieses tiefe Erbarmen widerspiegeln, die sehen wir in der Geschichte von Jona. Vielleicht hast du das auch schon gehört, vielleicht kennst du diese Geschichte sehr gut. Ich gebe euch kurz einen Abriss für die, die es noch nicht kennen. Jona, Mann, wird beauftragt von Gott, einer Stadt ihre Zerstörung nahezubringen, zu prophezeien. Und Jona hat darauf gar keinen Bock. Der geht dann erstmal in die entgegengesetzte Richtung, da kommen dann noch ein paar Zwischensteps und am Ende hat Gott dann aber doch Mitleid mit der Stadt und diese Zerstörung findet dann doch nicht statt. Jona findet das Ganze gar nicht so toll, aber das hören wir gleich. Und um diese Tiefe von Gottes Erbarmen zu verstehen, dann müssen wir vielleicht nochmal einsteigen zu dem, was denn diese Stadt für ein Ort war. Die Stadt hieß Ninive und das war ungefähr für Jona der letzte Ort, wo er gerne sein wollte. Ninive war damals die Hauptstadt vom Assyrischen Reich und das waren die Erzfeinde von Israel. So viel erstmal zu dem ganzen Drumherum. Und wenn ihr euch die schlimmsten Verbrechen vorstellt, die grausigsten Dinge, macht es jetzt lieber nicht, aber falls, dann sind sie vermutlich in Ninive passiert. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Und vielleicht versteht man dann so ein bisschen mehr, warum Jona nicht wirklich scharf drauf war, dorthin zu gehen. Ich habe die Geschichte als Kind früher gelesen, dachte mal so, Jona, übertreib halt, geh halt hin, was ist dein Problem, ist jetzt ja nicht so schlimm. Ich meine, klar, prophezeien, so Zerstörung ist jetzt nicht die beste Nachricht, aber die werden es schon verstehen. Ich meine, die machen ja auch blöde Sachen. Aber jetzt, wo ich das verstanden habe, nochmal gelesen habe, wie deep das war, was für krasse Verbrechen dort stattgefunden haben und wie moralisch abtrünnig diese Menschen waren, kann ich das nochmal mehr verstehen, dass Jona da wirklich nicht scharf drauf war, Zerstörung zu predigen. Und nach ein paar Umwegen, er rennt weg, da können wir auch noch von einem großen Fisch lesen, wo er dann ein paar Tage drin verbracht hat, geht Jona dann doch nach Ninive und gibt dann seine Botschaft weiter und sagt dann so, ja, okay, Gott hat genug von euch, der wird euch alle umbringen. Und was machen die Nineviten? Sie tun Buße. Sie kehren um. Sie kehren sich ab von allem, was sie getan haben. Und sie beginnen sogar, sich von ihren Göttern abzuwenden und Jahwe, den Gott Israels, anzubeten. Alle, sogar der König vorneweg. Und in Jona 3, Vers 10 lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Und in einer anderen Übersetzung steht auch, es dauerte ihn. Er bedauerte. Und das bedeutet, spannt die Ohren auf, dass Gott seine Meinung geändert hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich bin auch aufgewachsen mit dem Hintergrund, Gott ist und bleibt derselbe. Und das ist auch die Wahrheit. Aber wie verrückt, dass wir hier lesen, Gott kann seine Meinung ändern. Gott kann seine Meinung über Menschen ändern, über uns ändern. Nicht im Sinne von, dass er uns weniger liebt, aber im Sinne von, dass er auf uns reagiert. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Dass Gott auf dich reagiert, dass Gott auf das, was du tust, reagieren kann. Vielleicht klingt es auch erstmal komisch, vielleicht bist du auch so groß geworden, hast auch dieses Bild, hey, Gott ändert sich doch nicht. Und ja, er verändert sich nicht in seinem Wesen, aber er ist flexibel in seinem Handeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Wir haben einen flexiblen Gott, wir haben einen dynamischen Gott, der sich bewegt, der seine Meinung in Bezug auf das, was wir tun, ändern kann. Er wollte Ninive vernichten, das ist die Wahrheit, das wollte er tun. Aber als er diese Umkehr sieht von dem Volk, von dem König, von den Menschen, hat er Rahum, er hat Erbarmen und er ändert seine Meinung. Sein Erbarmen reicht sogar für die Menschen, wo wir aber ganz schnell vorne mit dabei sind, zu urteilen und zu sagen, ja, aber nee, das geht gar nicht. Größte Verbrecher, Vergewaltiger, Menschen, die schlimme Dinge tun, sogar für die reicht Gottes Erbarmen. Und ich meine, wenn wir das so hören, wenn ich das höre, ist das ein komisches Gefühl, weil wir haben diesen moralischen Kompass, dass wir sagen, nee, aber es gibt doch so schlimme Sachen, die können nicht zu verzeihen sein. Und Jona sieht das genauso. Ich finde das gar nicht gut. Und ich finde das voll interessant, weil er zitiert dann in seiner Antwort auf Gottes Erbarmen aus 2. Mose 34, also aus dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, wo Gott sich selbst beschreibt. Und Jona sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Deswegen wollte ich auch nicht kommen, weil ich wusste, dass du flexibel bist, dass du Rahum hast, dass du Erbarmen hast. Jona ist sauer auf Gott, weil er barmherzig ist. Ist doch verrückt. Wir erinnern uns, Ninive waren üble Verbrecher, Mord an Kindern, grausamste Arten. Aber Gott hat Rahum, hat Erbarmen, als sie umkehren. Und das schmeckt uns nicht, das schmeckt mir auch nicht. Wenn Gott sich uns erbarmt, dann ist das mega, dann ist das super. Aber wie geht es uns denn damit, wenn er sich auch denen erbarmt, die uns verletzt haben? Wie geht es uns, wenn er sich denen erbarmt, die auf unseren Gefühlen rumgetrampelt sind? Die uns hintergangen haben, die uns betrügen, die uns im Stich gelassen haben? Und wir hangeln uns ja in der Serie an einem Buch lang von John McCormack. Und er sagt in seinem Buch, das ist das Problem mit diesem Gott Jahwe. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass er den Leuten, die es nicht verdienen, seinen Segen vorenthält. Er läuft herum und segnet alle möglichen widerlichen Charaktere. Es ist stark formuliert, aber ich finde, es drückt es schon aus. Wenn es uns trifft, super. Wenn es die anderen trifft, die uns verletzt haben, Und er sagt noch weiter, die meisten von uns wollen Erbarmen für sich selbst und Gerechtigkeit für alle anderen. Und wenn wir aber über Erbarmen reden, wenn wir über Rahum reden, das Erbarmen, was Gott uns entgegenbringt, dann kommen wir auch nicht drum herum, dass er das auch allen anderen schenkt, nicht nur uns, sondern auch denen, die es unserer Meinung nach nicht verdient haben. Und wir kommen auch nicht drum herum, über Jesus zu sprechen, wenn es um Erbarmen geht. Jesus ist das Erbarmen Gottes in Aktion. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir die ganze Zeit, wie Jesus sich quasi ständig erbarmt. Menschen kommen, bitten um Heilung, bitten um Erbarmen und gehen dann gesund und geheilt ihres Weges. Jesus war und ist voll Erbarmen. Aber nicht, weil er so weich und so sympathisch ist. Der kann auch ganz anders. Aber er ist einfach voll Erbarmen, weil er gar nicht anders kann. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist Gott als Mensch und es entspricht einfach seinem Charakter, dass er Erbarmen hat, dass er Rahum hat. Jahwes Charakter. Und ich finde es total bemerkenswert, dass er in diesem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, dass er als allererstes den ersten Charakterzug, den er Menschen nennt, dass er sagt, Leute, ich bin barmherzig. Ich bin mitfühlend wie eine Mutter mit ihrem Kind. Sein Wesen ist voller Mitgefühl. Ich glaube, wenn das der einzige Punkt ist, den ihr heute mitnehmt, dass wenn Gott euch ansieht, dass er euch ansieht mit tiefem Mitgefühl, mit dem Willen, uns zu helfen. Wir erinnern uns, Gefühlswort Rahum, Aktionswort Hanun. Er will uns helfen, wenn wir in Not sind. Er will aktiv sein. Das ändert doch alles, oder? Das ändert doch, wie wir leben, wie wir mit ihm unterwegs sind, wie wir uns ihm nähern, welche Haltung wir ihm gegenüber einnehmen, wenn wir wissen, er ist mitfühlend mit uns. Mitfühlend wie eine Mutter mit ihrem Kind. Und was hat das mit uns zu tun? Eigentlich alles. Und vor allem auch, wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch anderen in Barmherzigkeit begegnen. Dann können wir auch mit denen Barmherzigkeit haben, die das mit uns nicht haben, die kein Mitgefühl mit uns zeigen. Wenn wir Gottes Herz dahinter kennen und sein Herz für uns kennen, dann können wir auch täglich in Barmherzigkeit anderen begegnen. Und die Frage ist, vielleicht hast du jetzt auch Leute gerade auf dein Herz bekommen. Und meine Frage ist auch, wem kannst du in Barmherzigkeit täglich begegnen? Wo kannst du Gottes Barmherzigkeit spiegeln? Wo sind vielleicht auch schwierige Menschen, wo du das üben kannst, wo du barmherziger sein kannst? Am schwierigsten ist es, wenn du Menschen wirklich nicht leiden kannst. Wenn sie dich frustrieren, dich nerven, dich verletzen, dann Barmherzigkeit zu üben, das ist wirklich eine Challenge. Aber wir gucken uns einen Gott an, der das sogar den größten Verbrechern gegenüber kann, der dieses Gefühl, tiefes Mitgefühl hat, selbst mit denen, wo wir denken, sie verdienen es nicht. Wer sind wir also, dass wir das nicht auch üben und lernen und von ihm lernen können? Und dann noch eine Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott wirklich Rahum ist, dass er barmherzig ist? Dass er dich so liebt, wie Eltern ihr Kind lieben? Dass er helfen will? Mit welcher Haltung kommst du zu ihm? Ist es die Haltung, die du hast? Ist es die Erwartung, die du hast? So ein Kind kommt mit Erwartung zu den Eltern, weil es weiß, es bekommt alles von denen. Es wird versorgt von denen. Es kommt mit offenen Armen. Hast du auch diese Haltung, wenn du zu Gott kommst? Oder kommst du mit Angst, kommst du mit Scham, kommst du mit Druck, kommst du in geduckter Haltung? Gott ist barmherzig und gnädig. Weiter lesen wir langsam zum Zorn. Gott ist langsam zum Zorn. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal kriege ich die Krise, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott zornig wird. Ich habe doch schon mal in der Predigt drüber geredet, über den Zorn Gottes. Es ist ja auch ein bisschen schwierig, das zusammenzukriegen, sind wir ehrlich. Gott liebt uns auf der einen Seite, voller Mitgefühl. Gleichzeitig kann er dann auch so zornig sein, dass es donnert. Wir sehen es auch in der Bibel. Aber wir lesen hier erst langsam zum Zorn. Und das bedeutet, wir können Gott wütend machen, aber wir müssen uns wirklich ordentlich dafür anstrengen. Und vor allem heißt erst langsam zum Zorn, dass er nicht launisch ist, dass er nicht sprunghaft ist oder dass er schnell gereizt ist. Und vielleicht bist du aufgewachsen in einem Elternhaus oder mit einem Elternteil oder in einer Familie, wo jemand schnell gereizt ist, schnell gereizt war oder wo die Stimmung in Sekundenschnelle wirklich umspringen konnten. Vielleicht war dein Papa aufbrausend und schnell wütend. Dann hast du gelernt, wirklich auf Zehenspitzen durchs Haus zu laufen, brenzlige Situationen und Themen möglichst zu vermeiden, dass man sich zu Hause lieber still verhalten muss, damit niemand explodiert. Gott ist nicht so. Gott ist langsam zum Zorn. Und wenn man langsam zum Zorn wörtlich übersetzen würde, dann heißt das so viel wie lange Nasenlöcher haben. Klingt ein bisschen wild, ne? Lange Nasenlöcher haben. Gott hat extrem lange Nasenlöcher. Der ist kein Choleriker. Und seine Stimmung, die schwanken nicht wankelmütig hin und her, sodass wir Angst haben müssen, explodiert gleich. Und wenn wir an menschlichen Zorn denken, dann denken wir eben an dieses Unberechenbare, an dieses Aufbrausende. Aber Gottes Zorn ist nie unberechtigt. Und natürlich, ich mag diese Vorstellung von so einem weichen und kuscheligen Gott, mag ich auch viel lieber. Ich glaube, vielen geht es vielleicht auch so. Und vielleicht geht es dir auch so, dass es dir schwerfällt, diesen Zorn, diese Liebe zusammenzubringen. Aber ich glaube, dass das oft ein Trugschluss in unserem Kopf ist, dass diese Dinge gegensätzlich sind. Gott kann zornig sein, gerade weil er Liebe ist. Und in unserer modernen und westlichen und ganz aufgeklärten Gesellschaft, da haben wir dieses Phänomen von Toleranz. Und Kritik zu üben oder zum Beispiel als Christ ein Verhalten von einer Person als Sünde zu bezeichnen, das wird dann gleichgesetzt mit Verurteilung. Es geht gar nicht, ratzfatz, bist du gecancelt, bist du abgeschrieben und dann bist du als gläubiger Christ, bist du Fanatiker, politisch, gefährlich, konservativ und so weiter, was es auch alles gibt. Und es ist so dieses Motto, wenn du nicht alles akzeptierst und tolerierst, was ich tue, dann hasst du mich. Weil für viele bedeutet Liebe das Gleiche wie Toleranz. Wenn ich dich liebe, dann lasse ich dich in Ruhe. Dann lasse ich dich einfach machen, was du willst. Es klingt ja auch irgendwie schön, oder? Es klingt ja nach Freiheit. Du lässt mich in Ruhe und ich kann machen, was ich will und ich lasse dich in Ruhe und du kannst machen, was du willst. Die Frage ist aber nur, wo sind denn da die Grenzen? Gibt es Grenzen von Toleranz? Weil wenn wir daran denken, wozu Menschen, wir als Menschen fähig sind, ich meine, was für Dinge wir alleine schon denken, was für Dinge wir tun, die uns und die auch anderen Schaden zufügen. Ich glaube, Toleranz hat schon ihre Grenzen. Ich glaube, wir sind uns nur nicht einig, wo wir sie ziehen sollten. Und John McCormack sagt in seinem Buch, Liebe und Toleranz sind einfach nicht dasselbe. Echte Liebe führt oft zu Zorn. Wir werden wütend, ich werde wütend, wenn uns Dinge am Herzen liegen. Vielleicht kennst du das auch. Gott wird wütend, wenn ihm Dinge am Herzen liegen. Gott wird zornig, eben weil er liebt, eben weil wir ihm nicht egal sind. Weil er uns nicht ins Unglück stürzen will, weil er uns nicht in die falsche Richtung rennen sehen möchte. Und sein Zorn entspringt tatsächlich seiner Geduld, seiner Gerechtigkeit und aus dem heraus, dass er selbstlos ist. Ich glaube, es ist verrückt zu glauben, dass es Liebe ist, wenn du einfach an allem vorbeischaust, was ein Mensch tut. Ich gehe nochmal zum Beispiel mit Eltern und Kindern. Wenn eine Mutter, wenn ein Vater sieht, ein Kind läuft auf eine Schlucht zu, dann wird sie das Kind nicht laufen lassen, wird er das Kind nicht laufen lassen. Weil du als Mutter, als Vater weißt, du siehst weiter, du weißt mehr und du weißt, es wird zum Tod führen, es wird zur Zerstörung führen und das Kind wird sterben. Du wirst dein Kind niemals dahin laufen lassen, weil du sagst, ach, kann ich selber entscheiden, ist ja nicht so schlimm. Er macht einfach, was er will. Er ist 3 Jahre alt, aber er macht, was er will. Gott wird zornig, weil er liebt, weil wir ihm nicht egal sind. Wenn du siehst, wie jemand, den du liebst, sich selbst zerstört oder andere verletzt, dann ist es einfach keine Liebe, wenn du ihn einfach machen lässt und wenn du gar nichts sagst oder tust. Gott ist langsam zum Zorn, aber er wird zornig. Aber die Quelle und der Ursprung ist, dass er uns liebt. Das ist erstmal ein bisschen zu verdauen. Ich gebe euch eine Sekunde. Wir gehen weiter und Gott sagt, er ist langsam zum Zorn und dann sagt er, reich an Gnade und Treue. Und ich lebe in einer Generation, da ist Unverbindlichkeit richtig cool. Ist leider voll normal. Dating-Apps, Tinder, wie sie alle heißen, ein Date oder eine Nacht zusammen, ganz ohne Verpflichtungen. Und es gibt jetzt für das Nicht-Antworten auf Nachrichten oder jemanden so online zu ignorieren, da gibt es sogar ein extra Wort. Vielleicht kennt ihr das. Ghosting. Man ghostet jemanden. Das ist wirklich wahr. Es bedeutet, dass sich jemand quasi wie so ein Geist verhält, das ist meine Interpretation, also unsichtbar macht, ohne ein Wort zu sagen. Und das ist ja eigentlich auch der ideale Weg, oder? Damit gehst du ja jeder unangenehmen Konversation aus dem Weg, kannst Beziehungen beenden, ohne dass es dich was kostet. Natürlich, das ist viel bequemer. Und ich glaube, es ist auch völlig normal geworden, dass wenn etwas nicht mehr leicht ist, nicht mehr aufregend ist, zu langweilig, zu kompliziert, dass wir einfach ghosten. Wir beschäftigen uns nicht damit, wir schieben das weg, das ist nichts mehr für uns. Denn ich glaube, das bezeichnet meine Generation leider ziemlich gut. Wir sind so Generation scheu, bequem, unverbindlich. Wir sind auch mehr und gute Dinge, aber ich glaube, das ist auch ein großer Teil. So, ich habe keinen Bock mehr auf meine Arbeit, gut, dann kündige ich. Meine Gemeinde passt mir nicht mehr, ciao, dann verlasse ich sie und suche ich mir eine neue. Genauso wie mit meiner Beziehung. Es wird nach 2 Jahren kompliziert und wir streiten uns. Dann ist er nicht der Richtige, weil es ist ja immer harmonisch, wenn man eine richtig gute Beziehung hat. Außerdem muss ich auch mir treu bleiben. Wir brechen alle Verbindungen ab, sobald es schwer wird, und dann ziehen wir weiter. Ganz im Gegensatz zu Gott, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, Gott ist nicht so. Gott ist reich an Gnade und Gott ist vor allem reich an Treue. Und er sagt es uns ins Gesicht, ich bin Jahwe und ich bin reich an Gnade und Treue. Und die Begriffe, die hier verwendet werden, ist cool, weil im Hebräischen ganz oft eine Kombination oder im Griechischen, dass Jahwe sein Volk unter keinen Umständen jemals verlässt. Ich sage es nochmal, Jahwe verlässt sein Volk unter keinen Umständen jemals, sondern bleibt bis zum bitteren Ende treu. Und das wird uns die Tiefe dieser Treue vielleicht nochmal klarer, wenn wir uns das Konzept von einem Bund nochmal anschauen, weil ein Bund ist ja ein ganz populäres Ding in der Bibel, sehen wir im Alten Testament, im Neuen Testament. Ne, davon habt ihr bestimmt auch schon gehört. 2 oder mehrere Personen geben sich dabei ein Versprechen und unterzeichnen dann einen Vertrag, der ganz klar den Segen oder auch den Fluch benennt, der folgt, wenn man das Versprechen hält oder bricht. Das ist die kurze Definition eines Bundes. Und vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte von Abraham, die ist so ein bisschen nischig in der Bibel, deswegen erkläre ich sie nochmal kurz. Da sagt ihm Gott, hey, zerteil mal hier ein paar Tiere und dann legt die Hälften einander gegenüber. Bisschen makaber. Aber das nannte man auch einen Bund schneiden. Und beide Parteien, die dann diesen Bund schlossen, sind dann quasi durch diesen Gang an toten Tieren durchgelaufen, um diesen Teil des Bundes zu bestätigen. Und das hieß auch, wenn ich meinen Teil des Bundes nicht erfülle, dann soll es mir genauso gehen wie diesen Tieren. Also genau das sagt Gott zu Abraham, sagt, hey, mach das, teil diese Tiere. Und nachdem Abraham diese ganzen Tiere zerteilt hat und da, ne, die da aufgereiht sind, da passiert aber was Unerwartetes. Weil Gott lässt ihn dann in einen tiefen Schlaf fallen und da sieht er eine Vision, wie Gott als Feuerofen, als Fackel zwischen diesen Tieren hindurchfährt. Gut, so gut, ne? Soweit, so gut. Aber was heißt das jetzt? Was Gott damit gesagt hat, was er damit zeigt, ist, ich werde meinen Teil der Abmachung halten. Also dieses Versprechen, was er Abraham gegeben hat, dass seine Nachkommen ein Segen für die ganze Welt sein werden. Ich werde dieses Versprechen halten, auch wenn du, Abraham, deinen Teil nicht erfüllen wirst. Gott ist bereit zu sterben wie diese Tiere. Woran erinnert uns das? An Jesus, an das Kreuz. Und das mit Abraham hat sich alles weit vorher abgespielt, müssen wir auch mal dran denken, weit vorher, weit bevor Jesus geboren wurde. Gottes Treue reicht bis zum bitteren Ende, über Jahrtausende hinweg, er ist treu bis in den Tod. Reich an Gnade und Treue bedeutet im Urtext auch, seine Gnade zeigt sich durch seine Treue. Es bedingt sich gegenseitig, sind nicht voneinander zu trennen. Gott ist treu, weil er gnädig ist und er ist gnädig, weil er treu ist. Wir können uns sicher sein, dass Gott treu zu uns steht und dass er seine Versprechen halten wird, selbst wenn wir sie nicht halten. Und wir haben diese Sicherheit, weil wir wissen, was am Kreuz passiert ist, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus hat das vollbracht, was Gott von jeher vorhatte, hat diese Gnade gezeigt, hat diese Treue gezeigt, Treue bis in den Tod. Nichts mit Ghosting oder so, sondern er ist da, er ist treu, er bleibt an unserer Seite bis zum bitteren Ende. Und vor allem die gute Nachricht ist ja auch, es ist vollbracht. Er wird wiederkommen und er wird es vollenden, was er angefangen hat. Gott sagt, ich bin Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das waren jetzt viele Begriffe, viele Definitionen, aber da steckt doch so viel drin, wenn Gott selber über sich spricht, oder? Wie du über Gott denkst, wie du über seinen Charakter denkst, das bestimmt dein Leben. Und vielleicht ist das, nachdem du das jetzt gehört hast, auch eine neue Offenbarung darüber, dass Gott doch ganz anders ist, als du bisher gedacht hast. Das hoffe ich sehr. Und wir rufen uns das nochmal kurz ins Gedächtnis, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, was Gott hier über sich selbst sagt. Er beschreibt sich als barmherzig wie eine Mama mit ihrem Kind. Immer bereit, in unserem Leben zu handeln und dir, seinem Kind, auf die Beine zu helfen. Er hat lange Nasenlöcher. Also er ist nicht schnell in Rage. Er ist langsam zu erzürnen. Und er ist treu bis in den Tod. Immer an deiner Seite. Und vielleicht ist es jetzt auch das erste Mal für dich, dass du so über Gott hörst oder dass du das ja, so ausgelegt bekommst oder dass du hörst, wie Gott über sich selbst spricht, wie er ist. Oder du bist hier und du hörst seit langem wieder von Jesus. Da will ich dir sagen, ey, Gott liebt dich und er sieht dich und er hat seinen Sohn für dich hingegeben. So groß ist seine Liebe für dich. Und damit du in Gemeinschaft mit ihm kommen kannst. Und vor allem bietet er dir ein Leben an, wenn du das möchtest, ein Leben mit ihm zusammen. Vielleicht können wir alle aufstehen zum Gebet, wenn es dir möglich ist. Und als ich diese Predigt auch geschrieben habe, da habe ich gemerkt, ich habe doch noch ganz viele Dinge, auch die ich über Gott denke, Gedanken, die ich habe oder ja, so Dinge, die ich glaube, wie er ist, wo mich das total nochmal neu bewegt hat, wo ich gemerkt habe, krass, das war so fest in meinem Kopf verankert, so ist er gar nicht. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, treu bis in den Tod. Und vielleicht, ich würde gerne für die beten, vielleicht hast du das auch, dass du das in deinem Leben, dass du lange geglaubt hast, auch dass Gott, ich habe es vor allem so diesen Gedanken, dass Gott wütend auf dich ist, dass Gott dich anschaut voller Zorn. Will ich dir sagen, der Zorn hängt am Kreuz. Der Zorn hängt am Kreuz. Gott liebt dich, wie eine Mutter, wie ein Vater ihr Kind liebt. Und ich würde gerne für euch beten, wenn du das bist, dann kannst du dich gerne eins machen. Und Herr, ich danke dir, dass du so anders bist, als wir das manchmal denken. Und so anders, als wir zu glauben wissen. Und ich bete so, dass du diese Lügen, diese Glaubenssätze und inneren Überzeugungen, die wir aufgebaut haben über Jahre, über unser Leben hinweg, vielleicht auch Dinge, die, ja, wo wir unsere Eltern gesehen haben und wo wir denken, dass du genauso bist wie sie, die möchte ich wirklich bitten, dass du dich offenbarst, Herr, als der Vater, der gute Vater, der du bist, der langsam zum Zorn ist, der barmherzig und gnädig ist, der treu ist, Herr. Ich bitte dich, dass du wirklich dieses Bild von dir erneuerst in uns. Dass wir anfangen, wirklich zu sehen und zu glauben, wer du wirklich bist. Ich danke dir, dass da noch so viel mehr ist, dass so viel mehr in dir steckt, was du uns zeigen kannst und möchtest, Herr. Und ich bete wirklich, dass du neu einziehst in die Herzen, in unsere Herzen und dich uns offenbarst, Herr. Und ich würde auch gerne für dich beten, wenn du sagst, hey, Leben mit Gott, das klingt ziemlich gut. Ist es auch. Beste Entscheidung. Und weil ich so gerne für dich auch persönlich beten will, kannst du ganz kurz mir vielleicht deine Hand zeigen. Dann würde ich dich mit ins Gebet nehmen und einfach dafür beten. Vielen Dank, Dankeschön. Ist noch jemand da? Yes, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, du kennst unsere Herzen und du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, du kennst aber auch die, die unten geblieben sind, wo der Wunsch trotzdem da ist. Und ich bete, Jesus, dass du dich zeigst als Retter, als Freund, als Begleiter für unser Leben, dass wir dich neu kennenlernen, dass wir dich zum ersten Mal kennenlernen, Herr, dass ja, jetzt was aufbricht in uns. Und ich danke dir, ja, dass du alles tun kannst, alles bewirken kannst und dass du unser Leben veränderst. In Jesu Namen. Amen.